Ihr Lieben, man wird zwar nicht gerne so geweckt, aber manchmal ist das vielleicht auch nicht schlecht. Hier liegt noch so ein Ei. Ist das für mich?
Ja, ja.
Ah, super. Das stecke ich mir gerne ein. Wobei, nee, da wird's warm. Toll. Genau. So. Dass mir Menschen, die nicht so, wie ich das kennengelernt habe, in einer täglichen Verbindung mit Jesus leben, schöne Ostertage wünschen, das ist für mich keine Überraschung. Das ist ja eine nett gemeinte Geste, hat mich doch aber in den letzten Tagen immer wieder zum Nachdenken gebracht. Schöne Ostertage, als ob es nur um die Tage ginge, die natürlich ja deshalb schon mal schön sein könnten, weil sie frei sind. Sie sind ja zum Feiern frei. Aber ich will jetzt mal so viel fragen, wer feiert denn schon Ostern? Also feiern, ja nicht Ostern haben, sondern feiern. Man konnte in der Süddeutschen Zeitung im Februar 2007 lesen, wenn der Satz Jesus lebt geglaubt würde, müssten den Christen eigentlich Flügel wachsen. Die Gemeinden müssten vor Kraft strotzen. Ihre begeisterten Mitglieder müssten an Ostern durch die Straßen rennen und jedem ins Ohr brüllen, Jesus lebt. Gott lebt, wirklich, er ist auferstanden. Stattdessen stehen sie mit allen anderen im Stau auf der Autobahn. Ich habe den Eindruck, da ist was Wahres dran. Wer feiert denn schon Ostern? Ich sag mal, auch unter denen, die wissen, worum es da geht. Und ich will deshalb diese kritische Anregung aus der Süddeutschen Zeitung heute aufnehmen. Es könnte sein, dass auch wir vielleicht nur von Ostern reden. Aber gar nicht damit rechnen. Merken, ob wir es glauben, können wir nur in unserem Leben. Wir leben immer das, was wir glauben. So ist der Mensch konstruiert. Das, wovon wir wirklich ausgehen, dass es wahr ist, prägt unser Leben. Manchmal behaupten wir Wahrheiten auch nur. Deshalb unser Thema heute Morgen, Jesus lebt. Du auch? Der Missionar Paulus hat diese Zeilen geschrieben, die uns Manfred Mees, vielen Dank Manfred, vorhin gelesen hat. Dieser Text wurde deshalb geschrieben, und zwar das ganze Kapitel 15 des ersten Korintherbriefes wurde geschrieben, weil diese Christen in Korinth auch längst vergessen hatten, was das eigentlich bedeutet, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die hatten noch manche andere Fragestellung da drin, aber das war genau so, dass das aus dem Blick geraten war. Ich wünsche mir, dass uns das ansteckt, uns ergreifen zu lassen davon, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern wiedergekommen ist. Und diese Botschaft hatte Paulus empfangen, das, was er da schreibt. Einmal von Jesus direkt, aber er hält sich hier an das, was überliefert war, was inzwischen längst überall von Christen weitergegeben wurde. Und das hängt alles zusammen, denn die Auferstehung ist die Bestätigung dafür, dass Jesus tatsächlich für unsere Sünden gestorben ist. Wäre er nicht von den Toten auferstanden, wäre er nur einen völlig berechtigten eigenen Tod gestorben. Aber er ist deinen Tod gestorben. Das wird deutlich, als er wieder aufsteht, als Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Das hätte er nicht gemacht, wenn einer selbst schuld gewesen wäre. Und nun lebt er. Christlicher Glaube ist ja nicht ein Richten nach bestimmten Regeln, auch wenn es da natürlich Dinge gibt, die wichtig sind und andere, die nicht mehr wichtig sind und so. Es geht nicht um Grundsätze, es geht auch nicht um das Ableisten von Ritualen. Es geht um die Beziehung zu einem Gott, der von den Toten wieder aufgestanden ist, der heute da ist. Als ich das erste Mal las, vor knapp 25 Jahren, war das richtig so ein Aha-Erlebnis. Da dachte ich, wenn der auferstanden ist, dann ist er ja noch da. Dann ist er nicht im Grab, dann ist er ja lebendig. Dann könnte ich ja jetzt mit ihm reden. Dann kann ich ja mit ihm rechnen. Dann kann man ja mit ihm leben. Genau, Leute, darum geht's. Das darf einen auch mal vom Hocker hauen. Und zwar nicht nur an Ostern, wenn wir schon bei den schönen Ostertagen sind. Der Glaube an Jesus, das macht Paulus hier deutlich, beruht auf Tatsachen. Ja, das ist wirklich passiert. Die Leute könnten es nachprüfen, an die er geschrieben hat. Die könnten all diese Typen, die er da aufzählt, Petrus, das ist ja das berühmte Großmaul, das nachher tatsächlich zum Fels der Gemeinde wurde. Die 12, die nur noch 11 waren, aber das war so ein stehender Begriff. Ja, seine Schüler, die ja mit der Auferstehung selber überhaupt nicht gerechnet hatten. Das ist ja wie bei uns heute. Jesus spricht davon, dass er auferstehen wird, und die verstehen noch nicht mal, wovon er redet. Ja, und wo suchen sie ihn? Nach seinem Tod? Sie suchen ihn im Grab, bei den Toten. Das ist ja fast wie in unserem Leben, dass wir mitunter gar nicht merken, dass Jesus lebt. Wir suchen ihn bei denen, die auch keine Möglichkeiten mehr haben. Wir tun so, als seien wir auch jetzt am Ende, nur weil wir nicht mehr weiter wissen. So war es bei denen auch. Und was passiert? Denen begegnet Jesus. Ja, und dann haben sie es begriffen, endlich. Und es gab 500 weitere, von denen wir nicht wissen, von wem Paulus redet, aber die damals wussten es offensichtlich. Da waren nur ein paar schon heimgegangen inzwischen. Die anderen hätte man noch ansprechen und danach fragen können. Sag mal, wie war das eigentlich und stimmt das eigentlich? Ja, das heißt, es ist belegt. Das würde ich manchmal gerne auch gewissen Theologen sagen, die in unserer Kirche behaupten, das ist alles ja gar nicht geschehen mit der Auferstehung und sowas kann man alles gar nicht glauben und so, tja, okay. Nicht? Genauso wie er nicht für unsere Sünden gestorben ist, hängt alles zusammen. Ja, man kann ja gerne was anderes glauben, also gerne lieb ist mir das nicht. Setze mich ja auch dafür ein, dass man das glaubt. Aber man darf glauben, was man will. Nur man sollte nicht meinen, man würde dann Jesus kennen. Jesus ist der Erste, der schon vorausgegangen ist. Der ist schon bei der Neuschöpfung, in die Gott uns gerne mit hineinnehmen will, schon längst angekommen. Ja, er hatte nicht mehr den sterblichen Körper, er hatte den ewigen schon. Schon damals wollten die Leute nicht anerkennen, was er in seinem Leben getan hat. Und es fällt genauso vielen schwer anzuerkennen, was er nach seinem Tod getan hat. Aber er lebt eben. Er ist schon vorausgegangen. Unser Leben auf dieser Erde ist nur vorübergehend, ihr Lieben. Alles, was dich hier bewegt, ist nur vorläufig. Wir müssen uns da an nichts klammern. Weder an die tollen Sachen, noch an die Probleme. Und das gibt dem Leben einen ganz anderen Ton, eine ganz andere Aussicht. Ob wir nun unsere Probleme lösen können oder nicht, sie haben nie das letzte Wort. Nie. Der Kopf ist nämlich schon durch, wie bei der Geburt. Und das heißt, dass der Körper auch kommen wird. Jesus ist schon durch und er wird uns mitziehen. Die Frage ist, ob wir damit rechnen. Paulus selber führt sich auch an, der ja diese Christen für Spinner gehalten hat. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Er hat sie aufs Bitterste bekämpft, nach ihnen gefahndet, sie ans Messer geliefert und dazu seine Stimme gegeben, dass sie umgebracht werden. In der vollen Überzeugung, so will Gott das. Was muss wohl passiert sein, dass ein solcher Mann plötzlich durch die ganze damals bekannte Welt reist und davon erzählt, dass dieser Jesus doch der Retter ist, dass er lebt? Was muss wohl passiert sein? Was muss bei den Jüngern eigentlich passiert sein, bei diesen 11 waren es ja dennoch, dass die aus ihrer Niedergeschlagenheit und aus dem Verstecken, ja, die haben sich ja versteckt vom Rest der Welt, damit bloß keiner merkt, dass sie auch noch da sind, dass die plötzlich losgehen und überall davon reden, dass Jesus lebt. Das waren keine Wahnvorstellungen. Die waren völlig am Boden zerstört. Die waren nicht euphorisch und ein bisschen irgendwie wie angetrunken da, sondern die haben einfach erlebt, dass Jesus auftaucht, dass Jesus ihnen begegnet. Das hat denen Beine gemacht. Ist gar nicht anders zu erklären. Mit seiner Auferstehung hat Jesus bewiesen, dass er der Sohn Gottes ist. Und dass er mit allem Recht hatte, was Gott den Menschen gesagt hatte und was er von Gott den Menschen gesagt hatte. Und dann ertappe ich mich doch tatsächlich, gerade vorgestern, dass ich wieder total niedergeschlagen bin darüber, wie mein Leben als Christ so aussieht und dass Jesus doch mit mir eigentlich gar nichts anfangen kann. Ja, und dann muss man eine Predigt vorbereiten, ist das nicht herrlich? Und dann wird deutlich, Matthias, ich bin doch längst mit deiner Schuld fertig geworden. Meinst du, ich werde mit deinen Problemen nicht fertig? Herrlich! Jesus lebt, ihr Lieben! Und deshalb dürfen wir unsere Sorgen mal ablegen. Ja, wir vergrößern sie ja ohnehin nur, wenn wir ständig weiter drüber nachdenken. Sie sind unbegründet. Einer sorgt für uns. Die Bequemlichkeit, mit der wir unser Leben reduzieren, auf bisschen Geld, auf bisschen Urlaub, auf bisschen Glücksgefühle oder vielleicht hoffentlich nur noch Glücksgefühle, als ob das Leben so wäre. Ja, das hindert uns bloß am Leben. Einer will durch uns in dieser Welt etwas tun. Etwas Großartiges will er mit uns anfangen. Er will Weltgeschichte schreiben. Nun geht es nicht darum, dass wir deshalb keine Probleme mehr haben. Aber vor allem, und das war den ersten Christen wichtig, vor allem haben wir nicht Probleme, vor allem haben wir einen Herrn, der damit fertig wird. Auch wenn es im Moment anders aussieht. Ja, das gibt es im Leben, das gibt es auch manchmal lange. Trotzdem ist der Herr da. Und wenn er es jetzt nicht ändert, dann hat er damit gute Absichten. Und wenn wir denn manchmal so genervt sind von anderen Menschen und die Geduld verlieren, das ist bei mir auch da gerade eben festgestellt, als ich darüber nachdachte am Karfreitag, dann dürfen wir mit Jesus rechnen, der nicht von uns Menschen genervt ist, der uns nicht aufgegeben hat, weil es angeblich ja auch angebracht wäre. Er hat sein Leben für uns alle gegeben. Und er hat sich von uns Menschen nicht abgewendet, er hat sich uns erst recht zugewendet. Lassen wir ihn doch ran. Und wenn wir in uns die Kraft dazu nicht spüren, dann merken wir vielleicht endlich mal, dass wir sie auch gar nicht haben. Wir haben die Kraft dazu gar nicht, Menschen anzunehmen, so wie sie sind und so wie wir sind. Jesus möchte mit seiner Kraft uns bewegen, in uns hineinkommen und unser Leben verändern. Das heißt auch noch Auferstehung. Er will seine Liebe in uns zur Entfaltung bringen. Halten wir uns ihm hin. Der christliche Philosoph Sören Kierkegaard hat einmal folgende Geschichte erzählt. Ein Haufen schnatternder Gänse wohnt auf einem wunderbaren Hof. Sie veranstalten alle 7 Tage eine herrliche Parade. Das stattliche Federvieh wandert im Gänsemarsch zum Zaun, wo der beredste Gänserich mit ergreifenden Worten schnatternd die Herrlichkeit der Gänse dartut. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, wie in Vorzeiten die Gänse mit ihrem mächtigen Gespann die Meere und Kontinente beflogen haben. Er vergisst dabei auch nicht, das Lob an Gottes Schöpfermacht zu betonen. Schließlich hat er uns Gänsen die Flügel gegeben und den unglaublichen Richtungssinn, dank deren Gänse ja die Erdkugel überflogen. Alle sind tief beeindruckt, die ganze Gänseschar. Sie senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie watscheln auseinander, voll Lobes für die gute Predigt und den beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Fliegen tun sie nicht. Sie machen nicht einmal den Versuch. Sie kommen gar nicht auf die Idee. Sie fliegen nicht. Denn das Korn ist gut, der Hof ist sicher und ihr Leben bequem. Die bewegt mich immer mal wieder, diese Geschichte. Leute, lasst uns anfangen zu fliegen. Dabei geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwie abgehoben tun sollen. Als ob das Leben nur ein Zuckerschlecken wäre und immer nur schön ist. Nein, darum geht's nicht. Die Frage ist, wer hat das letzte Wort in deinem Leben? Das, was dich bedrückt oder was dich lähmt, was dich am Boden kleben lässt oder der Herr? Der sogar den Tod die Tür eingetreten hat. Gott hat uns die Ewigkeit geschenkt. Nun ist es völlig angebracht, dass er auch in der Zeit mit uns etwas anfangen kann. Er hat uns seine Liebe gezeigt, zu uns und zu allen Menschen. Und nun sind wir nicht dazu geschaffen und durch den Glauben an Jesus nicht dazu neu geboren, um in unserem Wohnzimmer vorm Fernseher zu versauern. Mich bewegen zum Beispiel Geschichten wie die von Markus Rode, dem Geschäftsführer von Open Doors. Das ist ja die Organisation, wo wir einmal im Jahr auch diesen Gebet, Weltgebetstag für verfolgte Christen feiern, die sich für verfolgte Christen in unserer Welt einsetzt. Markus Rode war in der Wirtschaft erfolgreich als Mitglied der Geschäftsführung einer europäischen Unternehmensgruppe. 2003 übernahm er die Geschäftsführung von Open Doors. Über die Gründe, nach den Gründen gefragt, sagt er, ich hatte sozusagen Karriere gemacht. Jahrelang betete ich, Herr, segne meine Wege. Doch ich merkte, dass ich mich als Christ noch stärker engagieren sollte. Deshalb stellte ich mein Gebet um. Jesus, deine Wege sollen meine Wege sein. Wo kann ich dir mit meinen Gaben besser dienen? Ich erlebte daraufhin eine sehr starke Ansprache von Jesus. Dann schickte mir ein Freund die Anzeige über eine offene Position bei offene Grenzen, also Open Doors. Mir war damals nicht bewusst, dass so viele Christen verfolgt werden. Ich erhielt die Stelle als Geschäftsführer. Das ist eine Führung, über die ich ganz viel Frieden hatte. Ich bekam einen neuen, weiten Horizont. Jesus ist Herr über Leben und Tod. Er hat deine Schuld beseitigt und wird auch mit deinen Schwierigkeiten fertig. Du willst ihm auch begegnen? Dann lass ihn auch Herr über dein Leben sein. Ich will den Mund da nicht zu voll nehmen, aber dann kannst du was erleben. Denn er ist nicht tot. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen dazu.